Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Russia overnight launched its long-anticipated attack on Ukraine, striking military posts across the country.
Die Eskalation, die alle befürchtet haben, ist da. Noch in der Nacht hat der russische Präsident Putin eine Militäroperation befohlen.
Sirenen in Kiew. Der Krieg hat begonnen.
Am 24. Februar 2022 verändert sich das Leben in Europa für immer. Zum ersten Mal seit den Weltkriegen beginnt ein offener Angriffskrieg mitten auf dem Kontinent. Russland marschiert in die Ukraine ein.
Das Dilemma ist natürlich, dass dieser Krieg sehr schnell in eine absolute Grausamkeit abgeglitten ist. Und je länger ein Krieg dauert, desto verbissener wird er natürlich geführt und desto höher ist die Brutalität, die zur Anwendung kommt. Ja.
Dieser Krieg wird geprägt von Kriegsverbrechen, von Gewalt gegen die Zivilbevölkerung und von der Tatsache, wie unmittelbar wir über die russischen Gräueltaten Bescheid wissen.
I think the day when I saw first girl who were killed and then in the hospital doctors just tried to save her life, but she were already dead, changed my mind and my life forever because I understood what war is.
Dieser Krieg ist eine Zeitenwende, eine neue Ära der digitalen Kriegsführung und ein Krieg, in dem auch wir alle in Europa eine enorme Rolle spielen.
Also wir können das nicht einfach wegwischen und wir können auch nicht einfach sagen, das geht uns jetzt nichts an, sondern die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, werden darüber entscheiden, wie unsere Kinder, unsere Enkelkinder leben werden.
Das ist Teil 2 unserer neuen Podcast-Reihe, der Überlebenskampf. Herr Oberst Markus Reisner, Sie analysieren für das österreichische Bundesheer schon lange den Krieg in der Ukraine und mit uns heute den offenen russischen Einmarsch am 24. Februar 2022. Zu dem Zeitpunkt hatte Russland ja schon seit 8 Jahren die Krim-Halbinsel annektiert. Auch Spannungen im östlichen Donbass hat es schon länger gegeben, wie wir in unserer vorherigen Podcast-Folge gehört haben. Was war denn im Jahr 2022 dann der endgültige Auslöser für den offenen Einmarsch in die gesamte Ukraine durch Russland?
Ja, also da gibt es verschiedene Aspekte, die hier eine Rolle gespielt haben im Hintergrund. Der erste wichtige ist, dass zwar der 24. Februar 2022 uns brutal in die Wirklichkeit zurückgeholt hat, im Sinne quasi, dass man gesehen hat, die Russen marschieren tatsächlich ein. Aber man muss also korrekterweise sagen, dass dieser Konflikt eine Vorgeschichte hat. Und die ist ganz wesentlich. Denn sie beginnt nicht nur im Jahr 2014, sondern auch in den Jahren davor. Und das war also im Prinzip der Moment, wo Putin die Macht übernommen hat. Und man fragt sich halt, naja, wie kann das sein, dass also Putin diesen Erfolg hatte? Dazu muss man verstehen, dass nach 1991 aus Sicht vieler Russen eine Zeit des Chaos angebrochen ist.
Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, UdSSR, existiert seit heute 18 Uhr auch völkerrechtlich nicht mehr. Hier im Kreml, wie in Moskaus Botschaften in aller Welt, wurde die sowjetische Flagge durch die russische ersetzt.
Also der Zerfall der Sowjetunion, dass ganz viele Länder wie eben die Ukraine unabhängig geworden sind und gleichzeitig der Kreml in Moskau viel an Einfluss und Macht verloren hat. Warum sprechen Sie da von Chaos? Was für Auswirkungen hatte das auf Russland genau?
Die haben wir so nicht wahrgenommen. Wir dachten, the wind of change, the scorpions und so weiter, das Ende der Geschichte. Aber für die Russen kam eine chaotische Zeit, wo also auch die Oligarchie sich im Prinzip an dem russischen Vermögen bedient hat. Und Putin war der Mann, der versucht hat, den Russen wieder ihren Stolz zurückzugeben. Und dazu hat er auch quasi, und das ist aus russischer Sicht ganz besonders wichtig, ganz klar territoriale Ambitionen zum Ausdruck gebracht, ja. Der Westen hat es eigentlich zwar gehört, aber meistens ignoriert und hat gesagt, naja, die Russen, okay, die werden das schon nicht so machen und so weiter und so fort. Aber faktisch war es der Fall. Und man hat also dann gesehen, dass mit dem Umstand, dass Putin auch die Streitkräfte versucht hat zu modernisieren, es zu ganz gezielten Aktionen gekommen ist, die dann gegipfelt haben in Konflikten, wie zum Beispiel in Georgien, um als Beispiel zu nennen. Oder eben quasi ganz konkret in der Ukraine 2014. Und dann gab es eigentlich ein kurzes Verweilen der Konfliktparteien und die Eskalation dann tatsächlich mit dem Einmarsch, der aus meiner Sicht sicher passiert ist, weil Russland davon überzeugt war, der Westen ist schwach, Wir können jetzt zu entscheidenden Moment quasi Fakten schaffen und damit ein für alle Mal klar machen, dass die Ukraine aus unserer Sicht russisches Territorium ist. Kein eigener Staat, ein Kunstgebilde, so hat es ja Putin immer wieder gesagt, kein Recht auf eigene Staatlichkeit. Und wir ziehen einfach neue Grenzen und machen damit ein für alle Mal klar, wo wir stehen.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Man hat ja in den Wochen vorm Februar 2022 schon immer mehr russische Truppen an der ukrainischen Grenze gesehen, die sich dann in der Nacht auf den 24.02. in Bewegung gesetzt haben. Es hat sehr groß angelegte Luftangriffe gegeben.
Die Eskalation, die alle befürchtet haben, ist da. Noch in der Nacht hat der russische Präsident Putin eine Militäroperation befohlen.
Und dann die große Überraschung, dass die militärische Großmacht Russland es nicht, so wie es Putin wohl erwartet hat, schafft, die Ukraine sehr schnell zu überrennen und einzunehmen. Warum nicht? Was passiert als nächstes?
Ja, das Interessante daran ist, hätten die Russen das 2014 in dieser Form gemacht, hätten sie vermutlich ziemlich sicher die Ukraine einfach überrannt. Aber sie haben es eben nicht 2014 gemacht. Sie haben sich zwar damals die Krim geholt und auch in Donbass entsprechende Gebiete, aber sie haben dann innegehalten. Ne? Und das ist jetzt das Entscheidende. Die Ukraine hat aus dieser Betroffenheit heraus, ja, man darf nicht vergessen, dass 2014 auch tausende ukrainische Soldaten gefallen sind, ja, schwerste Verluste. Sie haben daraus gelernt und haben auch verstanden, dass der Gegner vermutlich wieder in derselben Art und Weise angreifen wird. Das heißt, wir müssen also versuchen, was ihn hier auszuhebeln. Und genau das ist dann auch passiert beim Einmarsch der Russen. Ja. Dazu kommt, es war eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, auch Glück, die da zusammengespielt haben, die dazu geführt haben, dass es eben nicht diesen Erfolg gab. Ja. Und der russische Kräfteansatz war so knapp bemessen, ja, weil sie gedacht haben, mit diesem Enthauptungsschlag werden wir dieses Ziel relativ rasch erreichen, dass tatsächlich die Russen, nachdem sie die ersten Schläge bekommen haben, so aus dem Konzept geworfen worden sind, dass die Ukraine dann im Prinzip in der Lage war, das Momentum für sich zu gewinnen. Und dann kam es natürlich zu einer massiven Unterstützung des Westens, also mit Aufklärungsdaten zum Beispiel durch die USA. Damit war es ein gezieltes Targeting, also quasi ein entsprechendes Bewirken der russischen Kräfte möglich. Dann kam es natürlich zu den ersten Waffenlieferungen, die ganz entscheidend waren. Dann kam es natürlich dazu, dass eine große Solidarität durch den Westen gegangen ist.
Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort.
This hideous and barbarous venture of Vladimir Putin must end in failure.
And long live a free and independent Ukraine. Mezvame, Slava, Ukraina.
Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass die Ukraine sich immer besser aufstellen konnte. Ne? Und man muss an dieser Stelle auch ganz klar sagen, auch das Verhalten des ukrainischen Präsidenten hat einen riesen Unterschied gemacht.
Premierminister Schmigal tut, Podolyak tut, Präsident tut. Slava нашим захисникам, Slava нашим захисницям. Slava Ukraine.
Man weiß, und das ist authentisch, dass er damals eigentlich, man hat es ihm ja angeboten, die Hauptstadt und das Land verlassen hätte können. Aber er hat gesagt, nein, schickt mir lieber Waffen. Und Sie werden das von jedem Ukrainer hören, egal wie er jetzt zu Präsident Zelensky heute steht. Ja, das hat damals natürlich einen enormen Push verursacht in der Bevölkerung. Ich sage, der Präsident bleibt da, der kämpft für uns. Ja. Der sagt, es ist es wert, dieses Land nicht quasi vor die Hunde gehen zu lassen. Und das hat natürlich schon was ausgemacht. Ja. Und dann eben dieser Aberfolg bei Kiew. Das ist ja das geflügelte Wort bis heute, wir haben Kiew befreit, wir werden also den Rest der Ukraine auch befreien. Das darf man nicht vergessen. Ja.
Mir bleibt ja immer dieser militärische Flugplatz im Norden von Kiew in Erinnerung. Hostomel heißt der. Und was man mittlerweile so weiß, wollten da russische Fallschirmjäger anlanden und von dort eben noch schneller auf Kiew vorrücken. Aber da dürften wirklich einzelne Soldaten, die es geschafft haben, die anrückenden Hubschrauber abzuschießen, verhindert haben. Also da sieht man, auf wie viele Kleinigkeiten und Zufälle es auch ankommen kann in so einem Krieg. Herr Oberst, als die russischen Soldaten dann im Umkreis von Kiew zurückgeschlagen worden sind und man quasi gesehen hat, was sie hinterlassen haben, da hat es dann in ganz Europa nur noch ein Thema gegeben, nämlich die Kriegsverbrechen, die begangen worden sind an Orten wie zum Beispiel Bucha.
Der Vorort von Kiew ist zum Schauplatz eines unfassbaren Kriegsverbrechens geworden. Russische Truppen ermorden hier innerhalb von wenigen Tagen über 400 Menschen.
Ein dermaßen brutales Vorgehen von russischen Soldaten gegen andere Menschen, die sie ja eigentlich als ihre Brüder und Schwestern aus Sowjetzeiten sehen. Wie kann man sich das erklären?
Auch das ist eine sehr interessante Frage und ich denke, man kann sie beantworten, indem man versucht, die Situation zu analysieren, wie sie sich dargestellt hat in diesen ersten Tagen und Wochen. Und da war es ja so, dass den russischen Soldaten faktisch vermittelt worden ist, dass sie quasi jetzt in dieses Land einmarschieren und dass dort ihre Brüder sie mit Blumen empfangen werden. Und das war nicht der Fall. Das Gegenteil war der Fall. Ja. Die russischen Soldaten sind hineingefahren und sind begrüßt worden durch Artillerie und vor allem durch Raketenwerferfeuer, wie das zum Beispiel in Butscha der Fall war. Hat sie massive Verluste erlitten und das hat sie eigentlich nicht so dargestellt, wie man das erzählt hat. Dadurch haben die natürlich auch in Anbetracht der Verluste ihrer Kameraden begonnen, in Wut und in Rage Leute umzubringen, ja? Also Kriegsverbrechen zu begehen. Ja, man hatte das auch dann in der Nachschau sehr gut erkennen können, dass auch gerade in den Räumen, wo die Russen die schwersten Verluste erlitten haben, sie also völlig wild geworden im Prinzip über die Bevölkerung hergefallen sind im Wesentlichen. Ja? Und das hat dazu geführt, dass es zu dieser Aneinanderreihung von Kriegsverbrechen vor allem am Beginn des Krieges auch gekommen ist. Ja? Das Dilemma ist natürlich, wie in jedem Krieg, sie können den Krieg nicht sauber führen, das schaukelt sich immer weiter auf und das eine Kriegsverbrechen wurde von dem anderen abgelöst, auch auf beiden Seiten passiert seiend, ja, aber eben vieles auch aus dem Affekt heraus und das Dilemma ist natürlich, dass dieser Krieg sehr schnell in eine absolute Grausamkeit abgeglitten ist, ja, so wie wir das aus der Vergangenheit leider von vielen Konflikten kennen. Ja. Und das wieder einzufangen oder einzuhegen, ist natürlich schwierig und je länger ein Krieg dauert, desto verbissener wird er natürlich geführt und desto höher ist die Brutalität, die zur Anwendung kommt. Ja.
Was für uns hier im Westen ähnlich schwierig zu verstehen ist, ist auch die Brutalität, die innerhalb der russischen Armee vorherrscht. Da gibt es auch ganz schlimme Geschichten aus Orten wie insbesondere aus Bachmut.
In Bachmut ist auch die berüchtigte russische Wagner-Söldnergruppe im Einsatz. Sie schickt unerfahrene Sträflinge in den Kampf. Die Verluste sind hoch. Es ist vom Fleischwolf Bachmut die Rede.
Diesem Ort im Osten des Landes, wo man gehört und gesehen hat, wie wirklich Tausende, Zehntausende junge russische Soldaten in den Tod gehetzt wurden von ihren Befehlshabern, um irgendwie diese Orte einnehmen zu können. Wie kann das sein, dass der russische Präsident Wladimir Putin und alle seine Generäle und Offiziere abwärts so brutal mit ihren eigenen Leuten umgehen?
Ja, eines der größten Probleme, die wir haben, ist, dass wir uns schwer tun, die Bilder einzuordnen, die wir von der Front sehen. Und das Dilemma ist, dass wir die Dinge immer versuchen, aus der eigenen Erfahrungswelt heraus zu bewerten. Ja. Auch als Militär zum Beispiel. Ja. Sie beurteilen Dinge aus ihrer eigenen militärischen Sozialisierung, aus dem, was sie gelernt und gesehen haben. Das Dilemma ist aber, das nimmt also keine Rücksicht auf den Umstand, dass einfach es unterschiedliche Militärkulturen gibt. Ja. Also, dass sich Dinge, Fähigkeiten, Verfahren, Techniken in anderen Regionen ganz anders entwickelt haben, als es zum Beispiel in ihrem Kulturkreis ist im Wesentlichen. Ja. Und darum ist es so, dass wir oft den Eindruck haben, dass zum Beispiel die Russen Dinge nicht tun oder sehr dilettantisch tun, aber eigentlich nicht verstehen, dass sie es anders tun im Wesentlichen. Ja. Oder dass sie zum Beispiel eben nicht auf die Humanressource Rücksicht nehmen als Beispiel. Und das ist also auch nichts Neues, sondern das kennen wir schon aus vergangenen Konflikten, wo die Russen beteiligt waren oder auch aus den grundsätzlichen Papieren, die in der Sowjetunion erstellt worden sind und die bis heute quasi nachwirken im Wesentlichen. Ja. Und das führt dazu, dass sie zum Beispiel Bilder sehen, wo russische Verbände große Verluste haben und sich denken, die greifen hier völlig dilettantisch an. Was sie aber in Wirklichkeit sehen, ist die erste Welle, die vor allem dazu dient, quasi die Ukrainer zu zwingen, das Feuer zu eröffnen, das dann aufgeklärt wird, das dann gezielt mit Artillerie beschossen wird, um dann der zweiten Welle der gut ausgebildeten Soldaten zu ermöglichen, dann einen Erfolg zu erzielen. Ja. Sie sehen aber nur das Video der ersten Welle faktisch und nicht aus der zweiten Welle dann im Endeffekt. Aber das ist also ein Teil, der da im Hintergrund mitschwingt.
Eine große Rolle haben bei der russischen Kriegsführung ja auch Söldner gespielt, insbesondere die Wagner-Gruppe. Deren Anführer Evgeny Prigozhin, wie wir alle wissen, ist mittlerweile unter mysteriösen Umständen umgekommen, nachdem er einen Russland-internen Aufstand gegen Wladimir Putin gewagt hat.
Sein Name stand auf der Passagierliste eines Flugzeugs, das am Mittwoch nordwestlich von Moskau abstürzte. Der Kreml hat den Tod Prigozhins jetzt zwar bestätigt, dennoch gibt es international viele weitere Fragen und wilde Spekulationen.
Verändert das jetzt die russische Kriegsführung? Hat das einen Einfluss auf die militärische Situation in der Ukraine, dass diese Söldner nicht mehr weniger oder anders eingesetzt werden?
Naja, Man hat es ja gesehen in diesen letzten 6 Phasen des Krieges, dass also diese von Russland eingesetzten Söldnergruppierungen ganz exakt definierte Rollen hatten. Ja. Und Russland hat Wagner vor allem eingesetzt, im Vorfeld des Ukraine-Krieges global russische Interessen quasi zu projizieren, ohne quasi sich erklären zu müssen, wie es der Fall gewesen wäre durch die Präsenz von russischen Soldaten. Ja. Und das ist auch etwas, was immer wieder beobachtet worden ist und auf das man hingewiesen hat. Aber es war so, dass man das mehr oder weniger zur Seite geschoben hat aus Ignoranz, aus Unverständnis oder sonstigen. Ja, also man hat das also nie als relevant betrachtet. Und ich vergleiche das immer oft mit dem Spiel Risiko. Ich möchte also jetzt quasi nicht einen Konflikt da jetzt quasi vereinfachen oder simplifizieren durch diesen Vergleich. Aber Sie sehen also quasi, dass wir zum Teil also Soldaten quasi oder Figuren, Ressourcen, ja, also keine realen Soldaten, aber vor allem Ressourcen zum Beispiel in der Ukraine platziert haben, aber gleichzeitig Figuren verloren haben in Afrika zum Beispiel. Ja, was meine ich damit? Dass die Russen begonnen haben, dort zum Beispiel ihre Figuren zu platzieren und damit natürlich einen Kontinent unter ihren Interessensgebieten quasi einordnen können. Und das machen sie zum Beispiel durch Institutionen wie Wagner. In der Ukraine selbst war es so, dass Wagner eine Bedeutung bekommen hat beim Kampf um Bakhmut. Warum? Weil Russland im Prinzip Folgendes gemacht hat. Man hat nach dem Abzug von Cherson Elitetruppen nach Bakhmut geschickt, gemeinsam mit Wagner. Wagner wurde dort quasi eingesetzt, fast wie Kanonenfutter. Und man hat ein Ziel versucht zu erzielen, das man dann auch erreicht hat. Man konnte die Ukrainer über mehrere Monate ablenken und dazu zwingen, quasi Kräfte nach Bakhmut zu senden. Und diese Zeit hat man dann genützt, um dann mit den Reservisten vor allem im Süden diese massiven Stellungen auszubauen. Und da hat also Wagner einen ganz gewissen Zweck gehabt. Und wie der dann erfüllt war, hat man sie faktisch fallen gelassen, beziehungsweise wie die Gefahr bestand, dass sie zu stark werden würden.
Bakhmut, Bucha, alles Ortsnamen aus der Ukraine, die wir wahrscheinlich nie wieder vergessen werden. Und einer von diesen Namen, ein anderer, ist Mariupol. Diese Hafenstadt in der Südostukraine, die gerade am Anfang des Krieges sehr heftig angegriffen und belagert worden ist von russischen Truppen. Und in dieser Zeit waren in der Stadt neben vielen Soldaten und Zivilistinnen auch 3 JournalistInnen. Die haben über die Ereignisse dort berichtet, haben Material gesammelt und dieses Material schlussendlich als Film veröffentlicht.
If the world saw everything that happened in Mariupol, it would give at least some meaning to this horror. My brain will desperately want to forget all this. But the camera will not let it happen.
20 Days in Mariupol heißt der, 20 Tage in Mariupol. Und wir haben eine der Journalistinnen, die an diesem Film mitgearbeitet haben, vor kurzem telefonisch erreicht, als sie im Osten der Ukraine unterwegs war in ihrem Auto, um weiter über die Ereignisse dort zu berichten.
Thank you so much for this opportunity.
Can I just ask you also, I don't want to pronounce your name wrong. Is it right if I say Vasilisa Stepanenko?
Yes, it's right.
Wir haben das Interview auf Englisch geführt und jetzt aber noch übersetzt mit Hilfe meiner Kollegin Laura Schmidt, damit es leichter zu verstehen ist. Und meine erste Frage an Vasilisa war, wie man sich die Umstände in Mariupol zu dieser Zeit mitten in einem Kriegsgebiet so kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges vorstellen musste, wie man das in Worte fassen kann.
We came to Mariupol just one hour before full-scale invasion started.
Ich und mein Team sind in Mariupol angekommen, nur wenige Stunden bevor Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Ab da ist es jeden Tag schlimmer geworden. Die Infrastruktur der Stadt ist innerhalb von einer Woche zusammengebrochen, weil es keinen Strom mehr gab. Wir hatten keine Internetverbindung, nichts zu essen, gar nichts. Als die russischen Truppen in Mariupol angekommen sind, haben sie begonnen, die Stadt zu beschießen. Wir haben uns in einem Krankenhaus in Sicherheit gebracht, gemeinsam mit hunderten Verwundeten aus der ganzen Stadt. Das war eines der schlimmsten Erlebnisse meines Lebens, weil ich jeden Tag und jede Nacht das Gefühl hatte, es könnte meine letzte sein. Alles, was wir tun konnten, war weiterzuarbeiten, weil wir der ganzen Welt zeigen wollten, was in Mariupol passiert.
It was like a hell in the earth, because you just don't understand what to do and what to think.
Mariupol war damals die Hölle auf Erden, weil du einfach nicht verstehst, was du da siehst und nicht weißt, was du tun sollst. Ich wollte auch gar nicht glauben, was ich sehe, weil einfach so viele Menschen getötet wurden. Ich erinnere mich, wie ein junges Mädchen in das Krankenhaus gebracht wurde, in dem wir untergekommen sind. Die Ärzte haben so lange versucht, ihr Leben zu retten, aber sie war bereits tot.
And I will never forget the tears of doctors, of her mother, of everyone of us.
Ich werde niemals die Tränen der Ärzte vergessen, die Tränen ihrer Mutter und von uns allen. Dieser Tag hat mein Leben für immer verändert.
Mariupol war wohl eine der grausamsten, brutalsten Schlachten im ganzen Ukraine-Krieg. Es ist auch dieses Foto damals berühmt geworden von einer schwangeren Frau, die auf einer Trage abtransportiert wird, weil die Geburtenstation in Mariupol bombardiert worden ist. Und wie sich später herausgestellt hat, war die Frau zu dem Zeitpunkt wohl schon tot. Mariupol ist dann auch langsam immer weiter umzingelt worden von russischen Truppen zu dieser Zeit. Und ich habe Vasilisa auch gefragt, ob sie persönlich russischen Soldaten gegenübergestanden ist und vor allem, wie sie aus dieser belagerten Stadt mit ihren Kollegen wieder herausgekommen ist.
When we were inside the city, we were all the time in the Ukrainian territory.
Wir haben uns nur in Teilen der Stadt aufgehalten, die von ukrainischen Truppen kontrolliert wurden, bis zum letzten Moment. Aber als wir aus der Stadt geflüchtet sind, mussten wir russische Checkpoints passieren, ganze 15 Stück davon. Das war der Moment, als wir ihnen gegenübergestanden sind. Wir hatten damals Angst, weil die russischen Staatsmedien zu dem Zeitpunkt schon über uns berichtet hatten, uns als Informationsterroristen bezeichnet hatten, die Fake News verbreiten.
We really prayed when we crossed all these checkpoints that they will not recognize us by faces.
Deswegen haben wir gebetet, dass die russischen Soldaten an den Checkpoints uns nicht erkennen. Wir waren in einem Auto, das einem Polizisten gehörte. Er hat seine Familie, seine Frau und Tochter aus der belagerten Stadt herausgebracht. Und er hat uns mitgenommen, weil er uns helfen wollte. Also es hat gewirkt, als wären wir ganz normale Zivilisten. Unser Equipment haben wir versteckt, also unsere Kameras, Laptops, Speicherkarten. Wenn du eine Kamera hast, dann erkennen sie dich als Journalistin.
Journalists here in Ukraine are the same target as soldiers, as civilians. There is no safe place for journalists.
Und dann bist du genauso ein Ziel, als wärst du ein Soldat. Als wir dann zum ersten Checkpoint gekommen sind, konnte ich das Gesicht des russischen Soldaten dort nicht sehen. Das lag an unserem Auto. Die Fenster waren so kaputt, dass wir Planen darüber gespannt hatten. Auch damit sie uns nicht sehen können. Ich habe nur ihre Stimmen gehört. Sie haben gefragt, was mit dem Auto passiert ist. Sie waren geschockt, wie mitgenommen das Auto war.
Then we even thought that maybe this car saved our life because all the attention was on this car.
Ich glaube heute, dass dieses kaputte Auto unser Leben gerettet hat, weil es die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
Vasilisa und ihre Kollegen haben es aus Mariupol herausgeschafft und konnten dadurch eben auch diese Aufnahmen von dort schlussendlich an die Öffentlichkeit bringen. Aber in Mariupol ist noch monatelang weitergekämpft worden. Schlussendlich sind die letzten Verteidiger dann in einer Stahlfabrik im Azov-Stahlwerk eingeschlossen worden. Und ganz am Ende haben die russischen Truppen dann auch diese Verteidiger noch überrannt und die meisten davon entweder getötet oder in russische Kriegsgefangenschaft mitgenommen. Ich habe damit Vasilisa noch darüber gesprochen, was sie denkt, warum die Soldatinnen und Soldaten auch nach 2 Jahren noch immer weiterkämpfen und noch immer nicht aufgeben.
Ukraine still fighting every day for the freedom and independence.
Die Ukraine kämpft bis heute jeden Tag für ihre Freiheit, für ihre Unabhängigkeit und für ein freies Leben, wie wir es früher auch hatten. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen in der Ukraine vor allem deswegen angespannt und müde sind, weil ihre Zukunft so sehr von der Unterstützung anderer Länder abhängt. Also sie haben es nicht wirklich selbst in der Hand. Und Russland hat einfach viel mehr Truppen und Ausrüstung. Ich habe vor kurzem die Front bei Donetsk besucht und ein Soldat hat mir erzählt, dass sie einfach nicht mehr genug Munition haben. Die Lage an der Front ist wirklich schwierig und viele Menschen sterben gerade.
Ich sehe das Love of the country, of the people and a huge dream to come back to their free home. This is what makes people continue doing this every day.
Trotzdem kämpfen die ukrainischen Soldaten jeden Tag weiter, weil sie davon träumen, ihre Heimat wieder zu befreien.
An der Stelle haben wir dann auch kurz nochmal über Vasilisas Film und den Oscar gesprochen, den sie gerade für die beste Dokumentation für 20 Days in Mariupol gewonnen haben vor nur wenigen Wochen. Und wir haben gesprochen über diese merkwürdige Frage, wie sich das anfühlen muss, aus einem Kriegsgebiet direkt quasi weiterzureisen nach Hollywood auf einen roten Teppich.
It was really, I can say, I had a lot of emotions inside me.
Das war wirklich sehr emotional für mich, weil ich gerade aus einem Kriegsgebiet gekommen bin und plötzlich an einem der schönsten Orte der Welt war. Die vielen Gefühle machen dich ein bisschen verrückt. Du fühlst dich merkwürdig, weil du so viel Schmerz gesehen hast in den vergangenen 2 Jahren, so viele Menschen, die ihr Leben verloren haben, und alles andere fühlt sich so bedeutungslos an. Aber natürlich war ich auch sehr glücklich über den Oscar, darüber, dass uns so viele talentierte Menschen wertschätzen und unterstützen. Und es war so wichtig für die Menschen in der Ukraine und in Mariupol.
People now all around the world know their story, that no one will forget about this. Now it will be in the history forever, so this story will not disappear.
Denn jetzt kennt die ganze Welt ihre Geschichte und sie werden nicht vergessen. Dieser Oscar ist in Wirklichkeit für alle Menschen in der Ukraine und in Mariupol. Ich erinnere mich, dass die ganze Ukraine glücklich über diesen Oscar war, auch wenn es nur für einen Tag war. Und für mich war es eine kurze Auszeit, in der ich einfach nur friedlich leben konnte und nicht in Gefahr war.
To be at least for some days in this normal, peaceful atmosphere where I can just feel relaxed and not feel like in danger.
Wie gesagt, konnte Vasilisa auch nur kurz mit uns telefonieren von der Straße aus, weil sie gerade weiter darüber recherchiert hat, wie es im Osten der Ukraine in den nächsten Monaten weitergehen wird. Vasilisa kommt aus Kharkiv im Nordosten des Landes und gerade dort gibt es gerade wieder immer mehr Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Vasilisa Stepanenko musste dann auch weiterfahren, um ihre Arbeit weiterzumachen. Also haben wir uns verabschiedet und bedankt.
Yeah, thank you so much for your work and
ich danke euch für eure Arbeit. Es ist so wichtig, dass wir Journalisten auf der ganzen Welt gemeinsam diese Arbeit machen, um zu zeigen, was in der Ukraine passiert. Vielen Dank.
All our work is so important. Thank you so much.
Und wir hier im Podcast werden gleich noch weiter analysieren, warum sich das Blatt in den letzten Monaten so stark gewendet hat und die Ukraine jetzt unter immer stärkeren Druck kommt. Wir sind gleich zurück.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Herr Oberst Markus Reisner, Sie haben davor kurz etwas erwähnt. Sie haben gesagt, dass es im Ukraine-Krieg 6 Phasen gegeben hätte bis jetzt. Wie ist das gemeint? Welche Phasen sind das?
Ja, man kann das also schon ganz klar ansprechen. Die erste Phase war also der sogenannte ukrainische Abwehrerfolg. Das, was wir vorher schon auch lang und umfangreich besprochen haben. Also vom Februar bis März, dieser Einmarsch der russischen Soldaten an breiter Front und dann dieser überraschende Abwehrerfolg der Ukraine. Die zweite Phase, das war der beginnende Abnutzungskrieg vom April bis im August, wo also Russland versucht hat, den sehr erfolgreich kämpfenden Ukrainern einen Abnutzungskrieg aufzuzwingen. Das war dann der Moment, wo es zu diesem massiven Einsatz von Artillerie und so weiter gekommen ist. Die dritte Phase, das war dann die Phase der ukrainischen Offensiven. Hier ist das Momentum wieder auf die Ukraine übergegangen, von September bis im Oktober 2022, wo also die Ukraine es geschafft hat, bei Cherson und Kharkiv entsprechend diese Erfolge zu erzielen.
Sie sprechen da schon an, die Ukraine hat ja nicht nur einen Abwehrerfolg bei Kiew erzielt ganz am Anfang, sondern auch große Teile des von Russland eroberten Gebiets wieder zurückerobert. Unter anderem zum Beispiel die nordöstliche Stadt Kharkiv, wo die Kollegin Vasilia Stepanenko gerade aktiv ist, von der wir gerade schon gehört haben. Und Herr Oberst, die große Frage, wie ist der Ukraine so ein riesengroßer Erfolg gelungen, so viel zurückzuerobern?
Ja, das hatte im Prinzip zweierlei Gründe. Der eine Grund war, dass die Russen zu diesem Zeitpunkt noch zu wenig Kräfte hatten, um die von ihnen besetzten Gebiete vollumfänglich sichern zu können. Das hat die Ukraine ausgenutzt. Und das zweite ist, dass die Ukraine durch sehr intelligente Einsatzführung in der Lage war, an günstigen Stellen anzugreifen und die Russen zum Teil zu überrumpeln, so wie das zum Beispiel in Kharkiv der Fall war.
Also die ukrainischen Kräfte waren eine Zeit lang wirklich sehr erfolgreich, haben große Gebiete zurückerobert. Und wie ist es dann weitergegangen? Wenn ich richtig mitgezählt habe, kommen wir zu Phase 4 jetzt?
Genau, also der Übergang von Phase 3 zu Phase 4 war auch der kritischste für die Russen, wo die Russen es geschafft haben, sich wieder zu konsolidieren und versucht haben, im Prinzip massiv sich auf eine Verteidigung einzurichten. Ja, also das war dann schon das, was wir gesehen haben von November bis im April, der Umstand, dass man also quasi versucht hat, den Saporoschia sich einzugraben, aber auch eigentlich die erste russische Winteroffensive, um den Druck auf die Ukraine aufrechtzuerhalten. Und vor allem mit der Absicht, die Ukrainer zu zwingen, ihre Reserven einzusetzen, weil man erwartet hat, dass es zu einer Sommeroffensive kommt. Das war dann auch tatsächlich der Fall. Und das ist die Phase 5 gewesen, die gescheiterte ukrainische Sommeroffensive, also Mai bis im Oktober 2023, wo also alle Hoffnungen darauf bestanden hat, dass die Ukraine es schafft, quasi hier einen Durchbruch zu erzielen. Das ist nicht gelungen. Und nachdem das also quasi zum Ende gekommen ist, kam es sofort zu einem Phasenwechsel von der Phase 5 auf die Phase 6, in der wir uns jetzt gerade befinden. Und das ist die zweite russische Winteroffensive, wo nun Russland, das davon überzeugt ist, dass die Ukraine bereits stark geschwächt ist, versucht, an verschiedenen Stellen einen Durchbruch zu erzielen. Darum auch diese vehementen Angriffe in den letzten Wochen und auch diese intensiven Kämpfe.
Aber Herr Oberst, wie konnte das passieren, dass man von anfänglichen ukrainischen Erfolgen, die so beeindruckend und überraschend war, jetzt dorthin gekommen ist, dass die Ukraine wieder im Nachteil ist? Also was hat sich so grundlegend geändert auf diesem Schlachtfeld, dass die Ukraine, wie es aussieht, wieder ins Nachsehen gerät?
Ja, das eine sind natürlich die verfügbaren Ressourcen, die einfach in einem Abnutzungskrieg immer dem Problem unterworfen sind, dass sie einfach zunehmend sich verringern und damit auch gewisse Engpässe entstehen, die dann für zum Beispiel eine erfolgreiche Offensive hemmend sind. Das ist das eine. Und das zweite sind auch verschiedene technologische oder Fähigkeitsentwicklungen, die eine Rolle spielen. Und das hat man also sehr gut gesehen, auch in der Ukraine. Denn das Dilemma war, am Beginn des Krieges haben wir also noch sehr viele Elemente der Manöverkriegsführung gesehen. Also einerseits am Beginn der Versuch der Russen, das durchzuführen, dann der Aberfolg der Ukraine, dann die Ukraine, die das zweimal gemacht hat. Aber schlussendlich im Jahr 2023 war aufgrund von technologischen Entwicklungen das eigentlich nicht mehr möglich. Ja. Und da sind wir jetzt beim Einsatz von, auch hier von vielen Theoretikern vorausgesagten Dingen, wie zum Beispiel der massive Einsatz von Drohnen. Denn die führen dazu, dass also wir nicht nur die Situation haben, dass wir ein sogenanntes gläsernes Gefechtsfeld haben. Das heißt, Drohnen sind in der Lage, diese 10.000 Drohnen, die da gleichzeitig am Himmel sind, den Gegner aufzuklären und auch sofort quasi Ressourcen zusammenzuziehen und ihn zu bewirken, sondern sie führen vor allem auch dazu, dass der Gegner weder in der Lage ist, sich bereitzustellen, also Kräfte zusammenzuziehen, noch ins Manöver zu gehen. Ja, das ist das, was auch Saluschny gesagt hat in seinem Aufsatz, wo er gemeint hat, ich brauche eine Art Wunderwaffe, um den Gegner quasi es zu verunmöglichen, quasi meine Bereitstellungen, meine Angriffe quasi zu sehen und vernichten zu können. Ja. Das Gleiche sehen wir jetzt auch auf der russischen Seite. Wenn die Russen versuchen, quasi ins Manöver zu gehen, haben sie genau dieselbe Herausforderung, dass die Ukrainer versuchen, hier quasi entsprechend mit zum Beispiel Kamikaze-Drohnen wirksam zu werden. Und damit sind wir wieder in einem Abnutzungskrieg faktisch. Ja. Das ist ja das Dilemma des Krieges und auch der Vergleich mit dem Ersten Weltkrieg, der sich hier anbietet. Denn damals war es der Stacheldraht und das Maschinengewehr, das eine Pattsituation geschaffen hat. Und jetzt ist es paradoxerweise vor allem der Einsatz von Drohnen, der eine Pattsituation schafft. Und die Frage ist, wie kann man das jetzt quasi wieder faktisch durchbrechen? Ja.
Sie haben schon angesprochen, die große Frage ist, wer hat wie viele Ressourcen? Und die Ukraine ist da sehr stark angewiesen auf europäische und US-amerikanische Unterstützung. Jetzt sehen wir gerade dieser Tage sehr hitzige Debatten im US-Parlament darüber, ob doch wieder ein großes Unterstützungspaket in die Ukraine geschickt werden soll. In Europa wird darüber gerungen, ob man es schafft, genug Geld und Militärmittel aufzustellen. Darüber haben wir vor kurzem schon eine Podcast-Folge gemacht. Herr Oberst, was bräuchte die Ukraine jetzt, um eine Chance zu haben, diesen Krieg zu gewinnen? Wie müsste man die Ukraine jetzt unterstützen?
Dazu würde es einer massiven Anstrengung bedürfen auf europäischer Ebene, dass man im Prinzip ganz klar in der Strategieentwicklung definiert, was man erreichen möchte. Und wenn dieses Ziel heißt, die Ukraine in ihren Grenzen, die sie nach 1991 hatte, widerstehen zu lassen, im Prinzip die umfängliche Unterstützung und das zur Verfügung stellen von Mitteln, damit sie das auch erreichen kann. Wenn man das aber nicht kann, dann muss man sich eingestehen, okay, wir sind also nicht in der Lage, das zu tun, wir sind auch nicht bereit, das zu tun. Dann müsste man vermutlich das also ganz klar auch der Ukraine kommunizieren. Und die Ukraine wäre gezwungen, daraus resultierend, wenn sie nicht in der Lage ist, die Dinge selbst aufzubringen, mit ihrem eigenen militärischen industriellen Komplex und auch die Unterstützung anderer Verbündeter wie der USA nicht ausreichen, Kompromisse einzugehen. Das Dilemma ist nur, wenn Russland erkennt, und Russland erkennt das gerade, dass das der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich einen Art Frieden zu erreichen, geringer als zuvor, denn es ist ja davon überzeugt, die Ziele erreichen zu können, weil der Gegner bereits in die Knie geht im Wesentlichen. Und das ist das Problem. Ja. Darum ist es ja auch so, dass viele sagen, man muss die Ukraine weiter auf hohem Niveau unterstützen, in der Hoffnung, dass schlussendlich die Russen einknicken und sagen, okay, jetzt ist es für uns dann auch im Prinzip nicht mehr leistbar und es gibt eine Art Kompromiss.
Wie könnte so ein Kompromiss theoretisch aussehen?
Ja, das ist die große Frage. Es gibt also im Prinzip aus meiner Sicht drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, die Ukraine schafft es tatsächlich, den Russen so große Verluste beizubringen aufgrund des Abnutzungskrieges, den die Ukraine jetzt versucht, den Russen aufzudrängen, dass Russland quasi sagt, okay, wir ziehen uns zurück auf die Grenzen von 1991. Die Wahrscheinlichkeit ist zurzeit eher gering. Die zweite Möglichkeit wäre, die Russen schaffen es tatsächlich, in den nächsten Wochen und Monaten die ukrainischen Streitkräfte weiter so zu schwächen und aufgrund des Ausbleibens von Unterstützung aus dem Westen, dass es möglich ist, tatsächlich an einer Stelle einen Durchbruch zu erzielen, der sich dann in einem Dominoeffekt zu einem Dammbruch entwickelt. Und man stößt vor, zum Beispiel bis zum Dnepr. Also die einzige wirkliche nächste Linie, an der die Ukraine in der Lage wäre, sich zu konsolidieren und weiter zu verteidigen. Auch das ist vorstellbar. Die Wahrscheinlichkeit vermute ich sogar im Moment größer als in der ersten Variante, aber auch jetzt nicht in einer Form, als dass man es sofort erwarten könnte, weil auch die Russen natürlich zwar massiv Ressourcen einsetzen ohne Schonung, aber auch nicht aus dem Vollen schöpfen können, wie sie das vielleicht vorhaben. Ja. Das würde aber auch bedeuten, dass die Ukraine als Staat aufhört zu existieren faktisch, als Staat, so wie wir ihn kennen im Wesentlichen. Die dritte Variante wäre, dass die Ukraine aus dem eigenen militärisch-industriellen Komplex und mit der noch zur Verfügung stehenden Unterstützung des Westens in der Lage ist, das gewonnene Gelände oder die Front, die wir jetzt haben, zu halten und die Russen auch wieder einsehen, dass es also aus ihrer Sicht momentan nicht möglich ist, einen Durchbruch zu erzielen. Und es kommt quasi zu einer Art Patt im Wesentlichen. Ja. Und das erinnert eben an diese Situation in Nord- und Südkorea, wo wir im Verlauf des Koreakrieges eine große Ähnlichkeit zu der Situation in der Ukraine haben. Und man einigt sich dann auf eine Art Waffenstillstand. Das bedeutet jetzt kein Friedensabkommen oder Ähnliches, aber es bedeutet zumindest ein Ende der Kampfhandlungen. Das ist ein Szenario, das also durchaus realistisch ist. Es ist aber nur dann realistisch, wenn die Unterstützung der Ukraine auch auf dem Niveau bleibt, dass die Ukraine das schaffen kann. Sonst kommt das zweite Szenario zum Einsatz im Wesentlichen, also ein möglicher Durchbruch der Russen. In diesen drei Bandbreiten, denke ich, wird es sich abspielen als solches. Ja. Tatsächlich ein Ergebnis sehen werden wir Ende des Jahres, und zwar spätestens nach der Wahl in den USA. Denn die Wahl in den USA wird also maßgeblich auch entscheidend sein für die mögliche weitere Ressourcenunterstützung. Und die Ukraine hofft, bis dorthin so lange durchhalten zu können, bis also diese Situation hoffentlich aus ukrainischer Sicht zu ihrem Gunsten geklärt ist.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal die Grenzen von 1991 angesprochen bei der Ukraine. Vielleicht dann nochmal zum Klarstellen, da geht es einfach um die Situation, die nach dem Zerfall der Sowjetunion die normalen Grenzen der Ukraine waren, einfach die, auf die man sich international geeinigt hat und die Grenzen, die wir eigentlich jahrzehntelang gekannt haben, bevor Russland versucht hat, die Grenzen eben zu verschieben in den letzten Jahren. Herr Oberst, gibt es im Ukraine-Krieg so etwas wie eine rote Linie, die überschritten werden müsste, damit eine Seite für sich einen Sieg oder eine Niederlage feststellen kann?
Ja, also beide Seiten versuchen ja, rote Linien zu ziehen, auch was also zum Beispiel immer wieder die Drohung mit Nuklearwaffen betrifft. Russland sagt also, wir werden nicht die Ersten sein, die sie einsetzen, aber wenn wir quasi uns existenziell bedroht fühlen, so wie das ja auch die russische Nukleardoktrin sagt, dann sind wir bereit, das zu tun. Der Westen möchte natürlich nicht dieser Drohung nachgeben, weil damit müsste er quasi faktisch die Ukraine aufgeben. Sagt auf seiner Seite wieder, dass wir auch in der Lage wären oder auch bereit wären, tatsächlich diese Konfrontation im Sinne quasi von einer Abschreckung mitzutragen, diesen nächsten Schritt. Jetzt kann man natürlich im schlimmsten Fall an eine Situation zurückdenken, wie das im Kalten Krieg der Fall war. Dieses Hochschaukeln, das sollte natürlich vermieden werden. Aber das ist natürlich ein Faktor, der da im Hintergrund eine Rolle spielt im Wesentlichen. Ja. Wie geht es weiter? Ja. Das ist die große Frage und es wird von verschiedenen Entscheidungen abhängen, die natürlich vor allem von der Ukraine selbst zu treffen sind, aber auch von den Europäern, die die Ukraine unterstützen und natürlich in letzter Konsequenz auch von Russland, ja, auf lange Sicht. Im Moment scheint es so, dass in diesem Kampf der Willen keine Seite bereit ist, nachzugeben und vermutlich, so wie das die Geschichte auch immer wieder gezeigt hat, erst das wirkliche Versiegen von gewissen Ressourcen eine Partei zwingt, schlussendlich eine Entscheidung durchzuführen zu Ungunsten oder Gunsten der jeweiligen Konfliktpartei. Ja.
Und was die Ressourcen angeht, scheint im Moment Russland die Oberhand zu haben. Herr Oberst, Sie analysieren sicher sehr viele verschiedene Kriege in Ihrer Arbeit für das österreichische Bundesheer. Und da frage ich mich, wenn Sie jetzt diesen Ukraine-Krieg in den letzten Jahren so intensiv beobachten, was trifft Sie da am meisten? Was macht den Ukraine-Krieg aus und was verändert sich da vielleicht auch an der Art und Weise, wie eben Staaten miteinander umgehen, wie Krieg geführt wird, was Krieg bedeutet?
Der Ukraine-Krieg hat gezeigt, dass quasi das Wesen des Krieges unverändert ist. Und jeder Krieg ist im Kern unglaublich grausam. Zu glauben, dass man einen präzisen, sauberen Krieg führen kann, ist völlig naiv. Das ist nicht der Fall. Ja. Dieser Eindruck mag entstanden sein in den Konflikten im Irak und Afghanistan der letzten Jahre, wo man gedacht hat, dass man präzise mit Drohnen chirurgisch wirken kann, wo man, wenn man dann im Detail hingesehen hat, auch erkannt hat, dass das faktisch ja nicht der Fall ist, ja, aufgrund der Schwierigkeiten und des Unterscheidens zwischen Bevölkerung und Kombatant und so weiter und so fort. Aber auch dieser Krieg hat uns gezeigt, dass der Krieg in seiner Durchführung extrem grausam ist. Das Paradoxe ist, dass man gedacht hat, dass durch technologische Entwicklungen man in der Lage ist, Kriege in einer Art und Weise kontrollierbarer zu machen. Ja. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ja. Das ist ja das Interessante. Wie ich schon erwähnt habe, im Ersten Weltkrieg war es der Stacheldraht und das Maschinengewehr, die eine Pattsituation im Prinzip heraufbeschworen haben. Jetzt ist es die Drohne, die quasi überall am Himmel hängt und es nicht möglich macht, dass die eine Seite quasi einen Vorteil über den anderen hat im Wesentlichen. Ja. Und das Ganze noch gewürzt mit Dingen wie künstliche Intelligenz und anderen Entwicklungen bedeutet, dass die Fähigkeiten natürlich massiv zunehmen und die Konfliktparteien in der Lage sind, quasi auch Kriege in die Länge zu ziehen. Das heißt, dieser schnelle, kurze Krieg, der tritt also immer mehr in den Hintergrund. Das heißt, was wir erkennen können, ist, dass der Mensch evolutionär nicht besser geworden ist im Sinne von, dass er verstanden hat, dass seine Entwicklungen, die er durchführt, vor allem im technischen Bereich, nicht unbedingt automatisch dazu beitragen, dass ein Krieg sauberer geführt werden kann, sondern das Gegenteil ist der Fall. Und das ist eigentlich das Bestürzende an dieser Situation.
Am Ende hat man das Gefühl, dass man nirgends auf der Welt mehr so wirklich sicher ist, so wie früher.
Ja, das ist das Dilemma. Ja. Wir haben also im Prinzip eine Welt, die aus den Fugen gerät. Wir haben eine neue Ordnung, die plötzlich entsteht. Wir haben ein globales Risikospiel, das quasi hier gemacht wird. Die Figuren sind Menschen in letzter Konsequenz. Das Leid ist greifbar, wenn man also Betroffener ist im Wesentlichen. Und das ist natürlich kein guter Ausblick als solches. Und schlussendlich ist es der Mensch, der zur Vernunft kommen muss und entscheiden muss, wie er hier weiter tun möchte. Und da kann man also nur hoffen, dass so wie in der Vergangenheit auch er zur Raison kommt und dem Ganzen ein Ende bereitet im Sinne von einer weiteren friedlichen Entwicklung. Wie das im Detail dann aussehen wird und was funktionieren wird, das wird uns der Historiker dann in der Nachschau erklären. Aber was man mitnehmen sollte, ist, dass im Gegensatz zu den Jahrzehnten vor uns wir wirklich in einer Zeit leben, wo die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, im Prinzip nachhaltig wirken werden auf unsere Zukunft. Und das muss uns bewusst sein. Also wir können das nicht einfach wegwischen und wir können auch nicht einfach sagen, das geht uns jetzt nichts an, gerade auch in Österreich, sondern die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, werden darüber entscheiden, wie unsere Kinder, unsere Enkelkinder leben werden.
Herr Oberst, vielen Dank für die Analyse.
Gerne.
Der Ukraine-Krieg ist der schockierendste und brutalste Krieg auf europäischem Boden in den letzten Jahren. Aber was diesen Krieg auch so einzigartig macht, ist, dass er unsere Welt so stark verändert, wie wir heute schon gehört haben. Er ändert, wie Staaten miteinander umgehen, wie sie Konflikte austragen. Und er ändert das Machtgefüge, welche Kontinente, welche Länder in unserer Welt das Sagen haben und welche vielleicht bald nicht mehr. Und genau das werden wir im dritten und letzten Teil unserer Serie Der Ukraine-Krieg erklärt analysieren. Wir werden in die Zukunft schauen und darüber sprechen, wie sehr sich unsere Welt und unsere Weltordnung durch den Ukraine-Krieg verändert. Weiter geht's am nächsten Freitag und ich danke Ihnen jetzt schon sehr fürs Zuhören bei dieser dreiteiligen Serie. Wir sind gleich zurück.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Wir sind am Ende dieser Sonderfolge von Thema des Tages. Alle anderen wichtigen Infos zum aktuellen Weltgeschehen können Sie immer auf der standard.at live nachlesen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr und helfen uns sehr. Und wenn Sie unsere Standard-Podcasts mal live sehen wollen, dann gibt es die Möglichkeit dazu am Journalismusfest in Innsbruck. Am 4. Mai um 19 Uhr gibt es eine Thema des Tages Live-Folge zur Frage, droht der dritte Weltkrieg nicht nur im Umfeld der Ukraine, sondern auch durch den Iran, durch China und so weiter. Und am 5. Mai um 13 Uhr gibt es eine Inside Austria-Folge mit dem Thema, welche Folgen der Rechtsruck für Österreich noch haben wird. Der Eintritt ist in beiden Fällen frei und mehr Infos finden Sie auf journalismusfest.org. Fragen und Anregungen für uns können Sie an podcast@derstandard.at schicken. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht es mit einem Standard-Abo. Mehr Infos unter abo.derstandard.at. Vielen Dank dafür. An dieser Folge von Thema des Tages haben wieder viele talentierte KollegInnen mitgearbeitet, unter anderem meine Podcast-KollegInnen Scholt Wilhelm und Margit Ehrenhöfer. Meine Kollegin Laura Schmid hat das englische Interview übersetzt und Christoph Neuwirth hat bei der Audioproduktion mitgeholfen. Vielen Dank nochmal an Vasilisa Stepanenko für das Gespräch und bei der Vermittlung dieses Interviews haben Svitlara Mironchuk und Stefan Schocher mitgearbeitet. Vielen Dank an alle, die in dieser Folge mitgearbeitet haben. Mein Name ist Tobias Holub. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.